NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Daniela Remus. Hallo und herzlich willkommen. Lange gab es darum Streit, aber jetzt steht fest, die konservative und liberale Rabbinerausbildung in Deutschland wird mit dem beginnenden Wintersemester neu starten. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat eine Stiftung ins Leben gerufen, die die Rabbiner- und Kantorenausbildung an der Universität Potsdam neu regeln soll. Doch auch dieser Schritt ist umstritten. Warum und wieso? Dazu später in der Sendung mehr. Blicken wir zunächst auf die hohen Feiertage. Am 2. Oktober beginnt mit Sonnenuntergang Rosh Hashanah, das jüdische Neujahrsfest. Aber seit dem Überfall der Hamas auf Israel, der Geiselnahme und dem sich daran anschließenden Krieg gegen die Hamas und die Hisbollah hat sich die Situation jüdischer Menschen auch hier in Deutschland in vielen Hinsichten entscheidend und sehr negativ verändert. Wie lassen sich unter diesen Bedingungen die hohen Feiertage begehen? Darüber habe ich mit Asaf Levitin gesprochen. Er ist Kantor der Reformsynagoge der Hamburger Einheitsgemeinde. Zunächst habe ich ihn gebeten, für alle, die damit nicht so vertraut sind, erst einmal zu erklären, inwiefern sich das jüdische Neujahrsfest Rosh Hashanah von den Silvesterfeierlichkeiten am 31. Dezember unterscheidet.
Rosh Hashanah, das neue Jahr, wird gesehen als eine neue Gelegenheit, Gutes zu tun und von dem Bösen sich zu verabschieden. Wir haben im Judentum nicht wie im Christentum das jüngste Gericht einmal irgendwann am Ende aller Zeiten, sondern bei uns ist das jüngste Gericht jedes Jahr. Also jedes Jahr wird gerechnet und wird das große Buch aufgeschlagen und es wird gesehen, ob man mehr Gutes oder mehr Schlechtes getan hat. Und wenn man genug Gutes getan hat, dann wird einem noch ein Lebensjahr geschenkt. Also das Leben nach dem Tod oder was nach dem Tod passiert, ist nicht so zentral wie das Leben hier und jetzt. Und deswegen, das ist vor allem die Zeit, in sich zu gucken, zu überlegen, was man Gutes, was man Böses getan hat. Man hat noch die Chance, 10 Tage zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur, das ist das nächste große Fest, Tag des Erschauerns, um Vergebung zu bitten. Und zwar nicht nur von Gott, das tut man in der Synagoge, sondern von allen Menschen, die einem was Übles getan hat. Und das ist die Hauptbedeutung von Rosh Hashanah, vom Neujahr.
Das heißt also einerseits die Freude oder der Vorausblick auf das Neue, was kommen wird, aber ganz stark geprägt eben von so einem Bilanzieren, von einer Reflexion und schon auch einer möglicherweise sehr kritischen Betrachtung der eigenen Persönlichkeit und dessen, was man gemacht hat im letzten Jahr.
Genau, und wir sagen auch, auf Hebräisch sagt man, Tichle Shana vekilelotea, Tachel Shana uvirkotea, es soll jetzt das vorige Jahr mit all seinem Fluch zu Ende kommen und das neue Jahr mit all seinem Segen beginnen.
Dieses Jahr stehen ja die Feiertage unter einem ganz besonderen zeitlichen Ablauf, möchte ich das jetzt mal nennen, also wegen des 7. Oktobers. Noch immer sind Geiseln in den Händen der Hamas. Der Krieg in Gaza dauert an. Was bedeutet das für Sie? Also wie findet das jetzt statt?
Ich muss sagen, dieses letzte Jahr hat mich erinnert an mein Schicksal als Jude. Also bis dann hatte ich ziemliches Glück. Also das ist kaum passiert, dass ich irgendwelche Antisemitismus hautnah erlebt habe. Natürlich in meinen 26 Jahren in Israel habe ich auch Kriege und Auseinandersetzungen erlebt. Aber dass dieses Schicksal in solcher Wucht wieder da ist, ja, ist schwer, ist sehr, sehr schwer. Und da sage ich mir und meiner Familie und so, ja, wir müssen durch, so wie alle Generationen vor uns durch mussten. Es macht keine Freude, aber es ist einfach so.
Das heißt, hier in Deutschland erleben Sie jetzt eben auch, so klang das eben in Ihrer Antwort an, erleben Sie jetzt eben auch die Zunahme von antisemitischen Angriffen, also dass sich so das Klima insgesamt massiv verändert hat. Ist das was Sie persönlich jetzt eben auch betrifft, oder ist es vor allen Dingen auch die Auseinandersetzung eben mit dem, was in Israel passiert?
Also für mich ist das überwiegend, was in Israel passiert. Ich kann aus meiner eigenen privaten Perspektive nicht sagen, dass ich jetzt mich weniger sicher fühle in Deutschland als in irgendeinem anderen Zeitpunkt. Aber dass so eine Katastrophe stattfindet und dass die Existenz meiner Heimat wirklich auf die Kippe steht, und dabei bin ich auch sehr kritisch meiner Regierung gegenüber, dass es wirklich eine existenzielle Bedrohung ist, das reimt sich mit der Geschichte sozusagen. Und das war ein großer Schock. Und unter diesem Schock lebe ich, wie viele andere Juden oder Israelis, die hier leben, schon seit fast einem Jahr.
Und der 7. Oktober, der Jahrestag, fällt jetzt ja mitten in diese Zeit der hohen Feiertage. Wie kriegen Sie das alles jetzt zusammen?
Nochmals, wir müssen. Es war klar, wir können das nicht aus terminlichen Gründen verschieben oder ignorieren. Dies betrifft wirklich uns allen. Und wir haben jetzt in Hamburg, übrigens in Hamburg in der Gemeinde gibt es zwei Synagogen. Es gibt die Reformsynagoge und die orthodoxe Synagoge. Wir führen eine gemeinsame Veranstaltung. Beide Chasanim werden dort amtieren und gemeinsam auch mit einer Gruppe der israelischen Menschen in Hamburg machen wir so eine Gedenkveranstaltung. Ja, und es ist schwierig, wirklich auch aus zeittechnischen Gründen. Es ist zwischen den beiden größten Aktionen des Jahres, also zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur. Aber da der jüdische Kalender anders konzipiert ist, ist das so geworden, dass der 7. Oktober wirklich genau zwei Tage nach Rosh Hashanah stattfindet und wir machen was extra.
Wird es denn dieses Jahr andere Sicherheitskonzepte geben, oder rechnen Sie damit, dass viel mehr Jüdinnen und Juden in die Gottesdienste kommen oder eben deutlich weniger aus Unsicherheit, aus Sorge?
Mit den Bedenken leben wir nicht seit dem 7. Oktober. Also Bedenken um die Sicherheit in der Gemeinde gibt es immer. Wir kriegen, ich denke, eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit und Hilfe von der Hamburger Polizei und haben natürlich auch unser Sicherheitskorpus, Leute, die das hauptberuflich machen. Dass Leute nicht kommen, würde ich nicht sagen, aber der Alltag einer jüdischen Gemeinde ist schwieriger. Stellen Sie vor, Sie möchten in Ihrer Kirchengemeinde einen Chor gründen und der, ich weiß nicht, Mittwochabend ist frei, dann brauchen Sie den Schlüssel und dann können Sie schon einen Chor führen. Wenn ich das haben möchte, dann muss nicht nur der Saal frei sein, sondern wir müssen auch wenigstens zwei Profis haben, die auch dafür bezahlt werden, um eine Stunde davor, eine Stunde danach da zu sein, damit es überhaupt stattfindet. Also stellen Sie sich vor, was es kostet, irgendwas in der Gemeinde zu machen. Das sind Überlegungen, die ich denke, bei christlichen Gemeinden in Deutschland gar nicht vorkommen. Und bei uns, es ist immer so ein zusätzlicher Aufwand, die Sicherheitsfrage. Und damit leben wir.
Das war ein Gespräch mit Asaf Levitin, dem Kantor des Reformflügels der Hamburger Gemeinde. Aber er ist nicht nur ausgebildeter Kantor, sondern auch Opernsänger, Chorleiter und Komponist und komponiert seit seinem Antritt in Hamburg für die Gemeinde liturgische und eher weltliche Stücke. Eins davon wollen wir jetzt spielen, weil es gut zur nachdenklichen Stimmung von Elul passt, dem letzten Monat im jüdischen Kalender vor Rosh Hashanah.
Haged levincha, ki ha-hefech me'eved, einenu adom, ela ish chofshi. Haged levincha, ki ha-av shel kulanu, adam harishon, lo haya yehudi. Haged levincha. Haged levitcha, ki Moshe Rabbeinu, המנהיג האמיץ שהיה לו חזון ולקח עם שלם על שכמו אל הדרך, היה איש כבד פה וכבד לשון, הגד לביתך. הגד לשכנך, כי את תורתך אפשר ללמד על רגל אחת. אל תעשה את ששנו עליך, ולא תיקח שוחד וגר לא תלחץ, הגד לשכנך.
Sie hörten Erzähl es deinem Sohn, gesungen und komponiert von Asaf Levitin. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Lange gab es Streit um die konservative und liberale Rabbinerausbildung in Deutschland. Mit der Nathan-Peter-Levinson-Stiftung setzt der Zentralrat der Juden in Deutschland die liberale und konservative Rabbiner- und Kantorenausbildung auf ein neues Gleis. Unter dem Dach der Stiftung nehmen mit Beginn dieses Wintersemesters das Regina-Jonas-Seminar für Liberale, das Abraham-Heschel-Seminar für konservative Rabbinerinnen und Rabbiner sowie das Louis-Lewandowski-Seminar für Kantorinnen und Kantoren ihre Arbeit an der Universität Potsdam auf. Aber noch sind viele Fragen offen. Carsten Dippel berichtet.
Mit der Levinson-Stiftung soll ein Neuanfang der liberalen und konservativen Rabbiner- und Kantorenausbildung ermöglicht werden. Aus Sicht des Zentralrates ein notwendiger Schritt. Das weiterhin auf dem Unicampus in Potsdam angesiedelte Abraham-Geiger-Kolleg, bislang zuständig für die liberale Rabbiner- und Kantorenausbildung, war nach der Auseinandersetzung um ihren früheren Leiter Walter Homolka von diesem an die jüdische Gemeinde Berlin verkauft worden. Deren Vorstand ist nach einer umstrittenen Gemeindewahl nicht mehr im Direktorium des Zentralrats vertreten und der Zentralrat, als bisheriger wichtiger Mittelgeber des Seminars, betrachtet die Gemeinde nicht als geeigneten Träger für die Rabbinerausbildung. Nun hofft der Zentralrat auf einen Neustart, sagt dessen Geschäftsführer Daniel Botmann.
Jeder Student, jede Studentin hat die Zusicherung, das Studium fortsetzen und abschließen zu können.
Als An-Institut der Universität Potsdam soll die Levinson-Stiftung mit ihren drei Ausbildungsseminaren eng mit der jüdischen Theologie und den jüdischen Studien zusammenarbeiten. Man wolle eine hochwertige, internationale und unabhängige Ausbildung garantieren, sagt der Präsident der Universität Potsdam, Oliver Günther.
Wir sehen uns hier als Dienstleister für die jüdische Gemeinschaft, um eben hier in Deutschland Rabbinerinnen und Rabbiner der liberalen und konservativen Prägung ausbilden zu können, die auf der ganzen Welt Nachfrage finden. Und so soll es auch weiterhin sein. Wichtig bei der Umstrukturierung ist uns, dass die derzeit Studierenden weiter studieren können.
Die World Union for Progressive Judaism, der liberale internationale Dachverband, zeigt sich empört über die Gründung der Levinson-Stiftung. Da sich die staatlichen Geldgeber, der Bund, die Kultusministerkonferenz und das Land Brandenburg hinter die Levinson-Stiftung stellen, sucht die Gemeinde nach neuen Finanzierungsmöglichkeiten. Gegen die Einstellung der staatlichen Unterstützung klagt sie vor dem Verwaltungsgericht Berlin. Ein Entscheid steht noch aus. In einer Stellungnahme verweist die Gemeinde auf den Leuchtturmcharakter, den das Abraham-Geiger-Kolleg für die liberale Rabbinerausbildung weltweit spiele. Zitat:
Diese Rolle kann die neue Stiftung des Zentralrats nicht spielen, da sie gegen den ausdrücklichen Willen der mit 1,8 Millionen Mitgliedern wichtigsten Weltunion des liberalen Judentums handelt und auch noch versucht, mit fragwürdigen und diffamierenden Aussagen die erfolgreichen Aktivitäten des Abraham-Geiger-Kollegs zu stören.
Und die Studierenden? Für sie ist die Frage der Anerkennung ihrer Abschlüsse und damit verbunden die beruflichen Perspektiven entscheidend. Der liberale Weltverband hat bereits deutlich gemacht, die Abschlüsse von Absolventen des neuen Regina-Jonas-Seminars nicht anzuerkennen. Dafür werden sie in den Einheitsgemeinden die deutlich besseren Chancen haben. Man habe, sagt Dimitri Belkin, Vorstand der neuen Stiftung, 18 Studierende des liberalen und konservativen Kollegs zu Gesprächen eingeladen. Die Leitung des zur internationalen Masorti-Bewegung zählenden Zacharias Frenkel College hat angekündigt, mit der konservativen Ausbildung ins neu gegründete Abraham-Heschel-Seminar zu wechseln. Doch die Studierenden des Geiger-Kollegs geben nicht zu erkennen, ins neue Regina-Jonas-Seminar wechseln zu wollen. Öffentlich äußern möchte man sich derzeit nicht, sagt ihre Vertreterin Klara Kopitkova. Sie verweist auf ein an das Bundesinnenministerium gerichtetes Schreiben mit der Bitte um Fortsetzung der Finanzierung.
Wir möchten Ihnen mitteilen, dass die Mehrheit der Studenten unser Studium gerne in dem derzeitigen Rahmen fortsetzen möchte, der unserer Meinung nach unter Beteiligung der Studenten ständig verbessert und aktualisiert wird.
Die Studierenden des konservativen Rabbinerseminars halten sich öffentlich zurück. In Gesprächen wird deutlich, dass es nach wie vor viel Ungewissheit unter ihnen gibt. Der akademische Teil der Rabbinerausbildung an der universitären School of Jewish Theology wird normal weiterlaufen, wenn das Wintersemester nach den hohen jüdischen Feiertagen im Oktober beginnt. Doch wie sich die im engeren Sinne rabbinische Ausbildung am neuen Heschel-Seminar etablieren wird, bleibe abzuwarten.
Carsten Dippel berichtete über den Neustart der liberalen und konservativen Rabbinerausbildung in Potsdam. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichten.
Nach den Wahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen hat der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, die Parteien des demokratischen Spektrums aufgerufen, sich, so wörtlich, am Riemen zu reißen und stärker zu kooperieren. Schuster forderte zudem, die Diskussion um Migration differenzierter zu führen. Man sei sich einig, dass eine ungeregelte Zuwanderung nach Deutschland sicherlich ein Problem darstelle. Es sei aber eine völlig falsche Annahme, dass jeder Flüchtling und jeder Zugewanderte ein Messer in der Hand habe. Gleichwohl müsse es klar sein, dass Menschen, die in Deutschland Schutz suchten, bei Straffälligkeit auch Repressalien zu befürchten hätten. Rund 7 Monate nach der Attacke auf den jüdischen Studenten Lahav Shapira hat die Staatsanwaltschaft Berlin Anklage gegen einen 23-Jährigen erhoben. Sie geht von antisemitischen Motiven aus, wie ein Sprecher mitteilte. Die Anklage wirft dem Kommilitonen des Opfers gefährliche Körperverletzung vor. Nach den Ermittlungen soll der Angeklagte den Studenten im Februar 2024 in einer Bar in Berlin-Mitte getroffen haben. Als Shapira das Lokal verließ, soll er ihm gefolgt sein, um ihn wegen eines früheren Streits an der Freien Universität im Kontext mit dem Nahostkonflikt zur Rede zu stellen. Der Beschuldigte schlug Shapira demnach unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Lahav Shapira erlitt infolge des Angriffs eine komplexe Mittelgesichtsfraktur und eine Hirnblutung. Laut Anklage war das politische Engagement von Lahav Shapira im Zusammenhang mit dem Terroranschlag der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober ausschlaggebend für den körperlichen Angriff. Die Initiatorin der Kampagne 7.oktober.de, Sonja Lahnstein-Kandel, hat anlässlich des Jahrestages des Terrorangriffs der Hamas auf Israel eine publizistische Aktion gestartet. In einem Brief an alle Abgeordneten des Deutschen Bundestags fordert Lahnstein die Parlamentarier auf, ihre Bekanntheit und ihre Reichweite dafür einzusetzen, die Erinnerung an den schwersten Angriff auf jüdisches Leben seit der Shoah wachzuhalten. Dafür stellt die Initiative 7.oktober.de den Abgeordneten Material auf ihrer Website zur Verfügung. Die Abgeordneten wurden gebeten, den Clip auf ihren Social-Media-Plattformen zu verbreiten. Es gehe darum zu zeigen, dass die in den vergangenen Monaten oft bemühte Staatsräson nicht nur ein wohlklingendes Wort in politischen Reden sei, sondern zum aktiven Engagement verpflichte, schreibt Lahnstein an die 733 Bundestagsabgeordneten. Alina Treiger wird am 1. Oktober Landesrabbinerin des Israelitischen Tempelverbandes zu Hamburg. Sie sei Hamburg und deutschlandweit die erste Frau in einem solchen Amt, teilte die liberale jüdische Gemeinde in Hamburg mit. Treiger folgt auf Edward van Fohlen, der die Gemeinde seit Januar 2023 leitete. Alina Treiger wird am 1. Oktober vom Israelitischen Tempelverband zur Gemeinderabbinerin, Kantorin und Landesrabbinerin in Hamburg ernannt. Sie wurde in der Ukraine geboren. 2002 zog sie nach Berlin und ließ sich am Abraham-Geiger-Kolleg der Universität Potsdam zur Rabbinerin ausbilden. Der Israelitische Tempelverband ist nach eigenen Angaben die zweite jüdische Gemeinde in Hamburg mit über 340 Gemeindemitgliedern. Soweit die Meldungen.
Das war unsere Sendung Shabbat Shalom. Bis hierhin mit Daniela Remus am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbinerin Elisa Klapheck aus Frankfurt.
Stehen und gehen. So heißen die beiden Tora-Abschnitte des heutigen Schabbat. Wir lesen eine Doppelparascha, die Kapitel 29 bis 31, fast am Ende des 5. Buch Mose. Der erste Abschnitt heißt Nitzavim, der zweite Vayelech. Die erste Bezeichnung betrifft das Stehen der Israeliten, die zweite das Gehen des Moses. Nitzavim, stehen. Ihr steht heute alle vor dem Ewigen, eurem Gotte, sagt Moses im ersten Satz und fährt mit einer Definition des Volkes Israel fort, die so kühn ist, dass sie auch heutige Juden herausfordert. Eure Häupter, eure Stämme, eure Ältesten und eure Aufseher, alle Männer Israels, auch eure Kinder, eure Frauen und der Fremde, der in deinem Lager ist, ebenso wie deine Holzhauer und Wasserschöpfer, um auf den Bund mit dem Ewigen, deinem Gotte, und auf den Eid einzugehen, auf den dich der Ewige, dein Gott, heute verpflichtet, um dich heute zu seinem Volke zu erheben und dein Gott zu sein. Männer, Frauen und Kinder, alle stehen sie vor Gott. Stammeshäupter genauso wie Menschen, die niedrigere Arbeiten verrichten, die Holzhauer und die Wasserschöpfer. In diesem Volk soll es keine Sklaven mehr geben. Alle schwören gleichwertig auf den einen Gott, die eine Tora, der in der Geschichte möglicherweise ersten Verfassung einer freien Nation. Doch nicht nur sie gehören dazu. Moses spricht weiter. Nicht euch allein verpflichte ich auf diesen Bund und diesen Eid, sondern neben dem, der heute hier bei uns vor dem Ewigen, unserem Gotte, steht, auch den, der heute nicht hier bei uns ist. Zukünftige Generationen stehen mit vor dem Ewigen und schwören auf den Bund. Ja, selbst diejenigen, die noch nicht dazugehören, die Proselyten, die sich eines Tages dem jüdischen Volk anschließen werden. Die historische, die lineare Zeit ist in diesem Moment aufgehoben. Wie sowieso in der Tora alle Sätze und Worte gleichzeitig gelten, wie es nach dem traditionellen rabbinischen Verständnis kein Vorher und Nachher gibt, sondern nur den einen lebendigen Text, den man mit seinem eigenen Leben und seinen eigenen Interpretationen immer wieder von Neuem verwirklicht. Und doch enthält diese Gleichzeitigkeit eine Richtung: Stehen und Gehen. Der zweite Abschnitt, Vayelech, beginnt mit dem Satz: Und Mose ging hin. Im Folgenden kündigt er seinen herannahenden Tod an. Ich bin heute 120 Jahre alt. Ich kann nicht mehr vor euch aus- und einziehen. Auch hat der Ewige zu mir gesprochen, du sollst nicht über diesen Jordan ziehen. Eine kommende Generation muss weitergehen und das nächste Kapitel der biblischen Erzählung ausführen. Seid stark und fest, fürchtet euch nicht. Dann ließ Moses Jehoschua zu sich rufen und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel: Sei stark und fest, denn du sollst mit diesem Volke in das Land kommen, von dem der Ewige ihren Vätern geschworen hat, er werde es ihnen geben, und sollst es unter sie verteilen. Stehen und gehen. Gehen und stehen. Ein zeit- und generationsübergreifendes Stehen und ein Gehen in der gelebten Zeit, in der die eine Generation dahinscheidet und die nächste Generation sie ablöst, um das notwendig Neue zu tun. Es ist diese Gleichzeitigkeit, die die Tora zu einem lebendigen Text macht, einem Dokument, das so vielen Generationen Halt auf dem Boden einer ewigen Ethik gegeben und gleichzeitig den Mut eingeflößt hat, weiterzugehen und das Neue zu wagen. Lo b'shamayim hi. Die Tora ist nicht im Himmel, sagt Moses. Denn dies Gebot, das ich dir heute gebe, ist dir nicht zu schwer und liegt dir nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen könntest, wer wolle für uns in den Himmel steigen, es uns holen und es uns vernehmen lassen, dass wir danach tun. Und es ist nicht jenseits des Meeres, dass du sagen könntest, wer wollte für uns über das Meer fahren, es uns holen und es uns vernehmen lassen, dass wir danach tun. Sondern es liegt dir sehr nah in deinem Munde und in deinem Herzen, so dass du danach tun kannst. Und man könnte noch hinzufügen, dies Gebot ist auch nicht nur im Besitze einer einzigen Generation. Alle können jederzeit vor dem Ewigen stehen, seine Tora, seine Lehre annehmen, um den nächsten Schritt in ihrem Leben zu gehen. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbinerin Elisa Klapek aus Frankfurt. Und allen jüdischen Hörerinnen und Hörern Shana Tova, ein schönes Neujahrsfest. Zum Schluss hören Sie das Shehu Note Shamayim, gesungen und komponiert von Asaf Levitin für Rosh Hashanah. Das Stück ist eines der letzten Gebete am Abend. Es ist eine Danksagung an Gott.
ושכינת עוזו בגובהי מרומים הוא אלוהינו אין עוד אמת אמת מלכנו אפס זולתו שמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד אין עוד
שבת שלום. Das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.